Wir sind bereits seit 10 Jahren wieder Jodmangelland. Die WHO hat uns auch als Jodmangelland wieder deklariert.
Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, ein Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Wir sprechen heute mit zwei ausgewiesenen Experten zum Thema Schilddrüse. Das ist zum einen der Internist und Endokrinologe Professor Joachim Feldkamp vom Uniklinikum Bielefeld und zum anderen der Nuklearmediziner Professor Markus Luster vom Uniklinikum Gießen-Marburg. Herr Professor Feldkamp, lieber Herr Professor Luster, die Weltgesundheitsorganisation hat für die Region Europa vor einem möglichen Jodmangel gewarnt. Müssen wir jetzt mit einer Rückkehr der Kröpfe rechnen?
Ja, auch von unserer Seite herzlich willkommen. Es hat sich ja inzwischen bewährt, dass wir vielleicht mit einer kurzen Fallvignette einsteigen. Ich habe vor 2 Monaten so eine Patientin gesehen, die aber vor einigen Jahren schon mal da war, mit einem ähnlichen Beschwerdebild. Und zwar hat die durchaus an unspezifischen Symptomen gelitten, hat ein bisschen mehr gezittert, fand sich auch insgesamt Körper, fühlte sich nicht mehr so wohl, hat aber insbesondere über Herzjagen geklagt. Wir hatten dann damals vor einiger Zeit die Diagnose einer multifokalen Autonomie gestellt. Dann ist die Patientin aber trotz Aufklärung von der Bildfläche verschwunden und erst nach 5-6 Jahren wieder aufgetaucht. Da wiederum fühlte sie sich noch schlechter und der Hausarzt hatte dann gesagt, es geht so auch nicht mehr weiter. Sie soll doch jetzt mal eine definitive Therapie der Schilddrüse machen. Und der Zusammenhang mit dem jetzt erwähnten Thema ist, dass wir dann einen sogenannten Radiojodtest gemacht haben, also geguckt haben, wie gut würde die Schilddrüse überhaupt das Jod aufnehmen und waren überrascht, dass da sehr wenig reingeht.
Ja, Markus, das ist sicherlich ein interessanter Fall und als Nicht-Nuklearmediziner muss ich natürlich überlegen, was könnten da denn die Mechanismen sein, dass da kein Jod reingeht. Aber da würde mir einfallen, dass die Frau vielleicht vorher eine hohe Dosis Jod bekommen hat, dass die Schilddrüse sozusagen abgesättigt ist mit Jod. Könnte das der Fall gewesen sein?
Das ist das, was wir eigentlich auch immer fragen, aber die Patientin war eigentlich nicht so mitteilsam und insofern haben wir dann versucht, auch über die behandelnden Ärzte was rauszukriegen und da fiel dann nach einigem Hin und Her, wie gesagt, die Herzerkrankung stand wohl im Vordergrund, auch das Stichwort Amiodaron.
Ja, Amiodaron ist ja ein Herzmedikament, das zu etwa einem Drittel aus Jod besteht und dann ist es eigentlich für mich klar, die Jodversorgung der Schilddrüse so hoch, dass eigentlich kein Jod mehr reingeht, wenn ihr Jod als oder Technetium als Tracer nehmt. Und ich denke, dass das wahrscheinlich auch die Ursache für die Überfunktion bei der Patientin war. Es sei denn, dass ihr vorher schon in den Jahren zuvor die Autonomie festgestellt hattet und bereits damals die Überfunktion bestanden hat. Aber das kann ja natürlich jetzt nochmal angefacht sein durch das viele Jod, was die Patientin bekommen hat.
Und wir fragen uns dann immer, können wir es irgendwie weiter verfolgen? Gibt es Mechanismen außer dem eigentlich sekundären Effekt der schlechten Jodaufnahme, dass man es belegen kann, auch wenn es anamnestisch nicht mehr ganz klar ist?
Also die Jodversorgung unter Amiodaron ist über 2 Jahre weit über der Norm. Also das Jod wird im Fettgewebe gespeichert und die Überfunktion nach Amiodarongabe kann sogar bis zu 2 Jahren nach dem Absetzen noch auftreten. Das heißt, man muss das gar nicht beweisen. Man kann vielleicht versuchen, im Urin bei der Patientin eine zu hohe Jodversorgung nachzuweisen. Aber das kann auch sehr unterschiedlich ausfallen. Wenn ich keine andere Erklärung habe für eine Überfunktion an der Schilddrüse und die Patientin nimmt Amiodaron ein, dann ist das eigentlich die Erklärung. Es gibt ja 2 verschiedene Formen von der Amiodaron-induzierten Hyperthyreose. Das eine ist die vorbestehende Erkrankung. Das scheint bei eurer Patientin ja der Fall gewesen zu sein, mit Schilddrüsenknoten und Autonomie. Und dann gibt es ja diese entzündliche Form, Typ 2. Das hat ein gewisses typisches Ultraschallbild. Die Schilddrüse wird so etwas grobkörniger. Das weiß man gar nicht so genau, warum das so ist. Aber wenn ich das zusammen sehe, ohne Schilddrüsenknoten und Überfunktion, dann ist die Sache eigentlich für mich klar.
Danke. Bevor wir jetzt vielleicht gleich zu den positiven Auswirkungen der Jodgabe kommen, für mich nochmal ganz konkret. Wir sehen in den Fällen eigentlich meist von einer Jodbestimmung im Urin ab, weil ich es nicht für zwingend halte. Und meine persönliche Überzeugung, ich kann es auch nicht gut belegen, wir haben das mal versucht zu messen in der Schilddrüse, dass die Jodausscheidung auch nur bedingt reflektiert, was sich wirklich in der Schilddrüse oder in anderen Organen abspielt.
Das kann ich nur bestätigen, weil ich das gerade auch bei einem meiner Patienten vor 4 Wochen gemacht habe, wo ich sicher war, dass Amiodaron die Ursache war und da war eine hochnormale Jodausscheidung, also gar keine erhöhte. Das heißt, das Jod ist im Körper und die Schilddrüse fängt das Jod ab und es kommt gar nicht so viel im Urin raus. Also das ist überhaupt kein Beweis für die vermehrte Jodversorgung, die aber trotzdem da ist.
Gut, ich meine, wir haben ja im Moment, wir hatten es im Vorgespräch schon kurz beleuchtet, genau die andere Situation in der Breite der Bevölkerung, dass die Jodversorgung wieder zurückgegangen ist. Aber du kommst gerade von wichtigen Tagungen zum Thema.
Ja, ich war letzte Woche leider nur per Zoom beim Arbeitskreis Jodmangel dabei und da haben wir nochmal die neuesten Daten zu Deutschland gehört. Wir sind bereits seit 10 Jahren wieder Jodmangelland. Die WHO hat uns auch als Jodmangelland wieder deklariert. Und wir haben jetzt gerade neue Daten gehört von Dr. Michael Tamm vom Robert-Koch-Institut, die nochmal Daten ausgewertet haben oder weiterverfolgt haben von Professor Rehmer, der die Donald-Studie in Bonn und in Köln durchgeführt hat. Die machen bereits eine Bestimmung der Jodausscheidung im Urin bei Kindern seit 1984. Die haben also wirklich gute Langzeitverläufe. Und in den 80er Jahren und 90er Jahren war das schlecht. Das hat sich dann gebessert, die Jodversorgung, und ist in den letzten 10 Jahren wieder abgesunken. Und jetzt bei der neuesten Untersuchung, die jetzt auch die letzten Jahre einschloss, das sind noch unpublizierte Ergebnisse, die wir sozusagen jetzt ganz frisch zum ersten Mal hören, zeigt sich, dass die Jodausscheidung auf dem niedrigen Niveau stabil bleibt. Aber es ist weiterhin ein Jodmangel vorhanden.
Jetzt könnte man scherzhaft sagen, damit ist die Zukunft der stationären Nuklearmedizin in 40 Jahren gesichert, weil wir wissen, dass dann vermehrt wieder Stromautonomien auftauchen werden. Aber Scherz beiseite, es ist ja ein sehr relevantes, auch sozioökonomisch relevantes Problem. Woran liegt es denn? Sind es die Ernährungsgewohnheiten, die inzwischen wieder in eine andere Richtung geht? Ist es die fehlende Awareness all unserer Kampagnen? Ich kann mich erinnern, vor 10, 20 Jahren ist man damit durch die Lande gezogen. Ist dieses Wissen um die Problematik verloren gegangen?
Das Wissen ist eigentlich nicht verloren gegangen, oder wollen wir sagen, es werden vielleicht nicht alle Entscheider, die notwendig sind, um die Jodversorgung gut aufrechtzuerhalten, darüber informiert. Deshalb ist vielleicht doch etwas Wissen verloren gegangen. Vielleicht dürfen wir uns die Historie noch mal einmal vor Augen führen. Man ist erst um das Jahr 1900 überhaupt darauf gestoßen, dass Jod die Ursache ist für Jodmangel. In der Schweiz gibt es ja eine sehr hohe Kropfhäufigkeit. In der Region um Bern zum Beispiel hatten mehr als 2/3 aller Rekruten einen Kropf. Und es gab gewisse Dörfer in der Schweiz, wo fast 100% der Menschen Kröpfe hatte und auch Kretangs geboren worden sind. Also Kinder, die minderwüchsig waren, die meist taub waren und die geistig nicht weit entwickelt waren. Und ein Allgemeinarzt ist dann auf die Idee gekommen, dass es mit dem Jod zu tun haben könnte. Und er und 2 weitere Kollegen haben dann die Jodversorgung sehr propagiert und jodiertes Speisesalz eingeführt. In Deutschland sind wir erst 60 Jahre später auf die Idee gekommen, das zu tun. Bis dahin war Deutschland auch ein erhebliches Jodmangelgebiet. Und es ist dann, du hast es selbst erwähnt, es gab dann Propaganda und Werbung dafür, jodiertes Speisesalz zu verwenden. Und im Maximum hat das etwa 80% der Privathaushalte auch getan. Das hat aber eigentlich nicht gereicht, sondern man musste die Lebensmittelindustrie bewegen, auch jodiertes Speisesalz zu verwenden. Und das war in der Menge der Lebensmittel, die man verwendet hat und die jodiert waren, bei etwa 35%. Und das tut die Lebensmittelindustrie nicht mehr so. Das wird zunehmend weniger, und zwar wahrscheinlich deshalb, weil jodiertes Speisesalz ein Hauch teurer ist als andere Salze. Die großen Lebensmitteldiscounter falschen um jeden Cent. Und dazu kommt natürlich, dass eine gewisse Welle von Menschen wieder da ist, die nach Möglichkeit ihre Lebensmittel natürlich haben wollen, ohne irgendwelche Zusätze. Und das führt leider jetzt wieder zur Minderversorgung mit Jod.
Ist das nicht auch ganz konkret eine Auswirkung der veränderten Ernährungsgewohnheiten, die ja zum Teil auch durchaus eine positive Entwicklung darstellen, dass man weniger Fleisch isst, vielleicht weniger gepökeltes Fleisch, dass manche sich vegan ernähren, wo ja per se die Jodversorgung durch diese andere Verhaltensweise geringer ist als in den bisher etablierten Strukturen.
Da hast du völlig recht. Also die eigentlich gesündere Ernährung mit weniger Salz, mit weniger Folgen vom Bluthochdruck, veganer Ernährung oder vegetarischer Ernährung führt dazu, dass weniger Salz konsumiert wird, auch weniger Jodsalz, also ist die Jodversorgung schlechter. Was folgt daraus? Wir müssen den Anteil am Jod im jodierten Speisesalz erhöhen. Die Schweizer haben das, seitdem sie das 1922 zum ersten Mal eingeführt haben, mittlerweile 4-mal getan. Die haben auch gesehen, dass die Bevölkerung weniger Salz konsumiert und sind zu der Folgerung gekommen, dann müssen wir einfach den Jodanteil im Salz erhöhen. Das haben sie jetzt 4-mal gemacht. In Deutschland ist es bisher leider nicht gelungen und ich bin ja Mitglied des Arbeitskreises Jodmangel. Wir haben zwar die derzeitige Bundesregierung dazu bringen können, eine Aktion, wenn Salz, dann Jodsalz zu etablieren, wo auch viel Werbung für gemacht wird. Aber es ist nicht gelungen, tatsächlich die Regierung dazu zu bewegen, einen Gesetzentwurf einzubringen, dass der Jodsalzgehalt oder dass das Jod im Salz wieder etwas erhöht wird. Das werden wir in Zukunft machen müssen. Sonst werden wir wieder Minderversorgung haben.
Vielleicht noch kurz zurückkommend auf deine historische Vignette. All diese Maßnahmen sind ja auch in Deutschland nicht unumstritten, wenn das Wort Zwang auch nur im weitesten auftaucht. Also wenn man jetzt mal in die andere Position vertritt, dass jeder und jede für das eigene gesundheitliche Wohlergehen und dass der Kinder, wir sprechen ja in erster Linie von Kindern, Schwangeren, das sind ja die Risikogruppen, verantwortlich ist. Was würden wir denn empfehlen? Sollte man wirklich Jodtabletten regelhaft Kindern dazugeben? Wie sollte man es machen? Wie machst du es?
Also ich rate nicht dazu, Kindern Tabletten zu geben, weil das eine Pathologisierung sozusagen früh im Leben ist. Das ist sicherlich nicht sinnvoll. Wichtig ist, dass wir politisch agieren und dass alle Gynäkologen ihren Patientinnen Jod bereits vor der Empfängnis verordnen. Das Folsäure wird ja gegeben, um den offenen Rücken bei den Kindern zu vermeiden. Und genauso wissen wir, dass ein Jodmangel in der Schwangerschaft zu, wenn auch nur leichten, aber leichten kognitiven Defiziten bei den Kindern führt. Dazu gibt es gute Untersuchungen aus England, dass man sieht, dass bei Kindern, die 8 Jahre alt geworden sind, leichte Sprachdefizite, leichte Intelligenzdefizite, die sich zwar nur gering unterscheiden von den anderen, aber doch messbar sind. Und das möchte wahrscheinlich keine Mutter. Und deshalb glaube ich, ist es notwendig, einfach die Mütter auf diese Tatsache hinzuweisen und Jod zu geben. Das ist, denke ich, in der Schwangerschaft absolut notwendig. Ja, und ich will noch mal zurückkommen auf deinen ersten Fall, weil ich dir noch einen ganz interessanten Fall aus der letzten Zeit berichten möchte. Ich hatte jetzt einen Patienten, und das ist wahrscheinlich der weltweit erste Patient, der es geschafft hat, sich eine Schilddrüsenüberfunktion durch Mundspülung zu akquirieren. Der hat so Angst gehabt vor Corona, dass er monatelang jodhaltige Lösungen gespült hat, bis seine Schilddrüse eine Überfunktion gemacht hat. Ja, also es gibt auch ganz exotische Möglichkeiten, sich zu viel Jod zuzuführen. Aber ich will jetzt nochmal vielleicht zusammenfassen. Wir haben diese beiden Fälle mit zu viel Jodversorgung und der Möglichkeit, dass sich eine Schilddrüsenüberfunktion entwickelt. Das ist aber letztlich im Vergleich zu den anderen Krankheiten, die wir haben in Deutschland, ein sehr kleiner Teil. Der größte Teil der Menschen leidet an Jodmangel. Das heißt, die Schilddrüsen werden größer werden. Kinder, die im Mutterleib nicht ausreichend Jod gehabt haben, können kognitive Defizite haben. Und es ist unsere aller Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Leute nach Möglichkeit jodiertes Speisesalz bekommen. Wer das nicht möchte, hat immer noch die Möglichkeit, in aller Freiheit selbst nicht jodiertes Speisesalz zu verwenden. Und wir müssen natürlich schauen, dass unsere Bevölkerung gut versorgt ist. Und deshalb ist es auch eine politische Arbeit. Und damit hoffen wir, die Jodversorgung in Deutschland wieder zu verbessern. Vielen Dank, Markus. Es war interessant.
Danke dir.
Dann sage ich an dieser Stelle danke für das Gespräch. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke und bis zum nächsten Mal. Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH, die mit freundlicher Unterstützung von Sanofi produziert wurde. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.